Gretchen liest, der Literaturpodcast bei Mephisto 97.6.
Britney Spears wird gerne als die Princess of Pop bezeichnet. Sie hat mehr als 100 Millionen Tonträger verkauft und ist damit eine der erfolgreichsten KünstlerInnen der 2000er Jahre. Und egal, ob man ihre Musik gehört hat oder eben nicht, wir alle wissen, wer sie ist und haben sofort Bilder dazu im Kopf. Das Musikvideo von Baby One More Time, das legendäre Jeans-Partner-Outfit mit Justin Timberlake oder der Kuss mit Madonna bei den VMAs 2003. Das ist schon ein paar Jahre her und es war auch eine Weile eher still um Britney. Gerade in den letzten Jahren war sie medial aber wieder ziemlich präsent. Sie konnte sich 2021 nach 13 Jahren aus der Vormundschaft befreien, unter der sie stand und unter der sie auch ziemlich gelitten hat. Vor ein paar Wochen ist ihr Buch The Woman in Me erschienen, in dem sie ihr Leben und genau diese Momente, an die wir uns alle erinnern, aus ihrer Perspektive erzählt. Darüber sprechen wir heute. Die Triggerwarnung für diesen Podcast findet ihr in der Folgenbeschreibung. Mein Name ist Clara Haferkamp und mit mir im Studio ist Elske Beckmann. Hey Elske!
Hey Clara!
Genau, wir haben gerade schon so ein bisschen angeteased, worum es in dem Buch geht. Aber gib uns doch gerne nochmal ein bisschen mehr Details, worum geht es in The Woman in Me?
Ja, gern. Also The Woman in Me sind ganz klassische Memoiren von eben Britney Spears. Es wird chronologisch ihre Lebensgeschichte erzählt. Und da fängt sie wirklich an bei den Großeltern, bei den Eltern, dem Familienleben in Kentwood in Louisiana, wo sie aufgewachsen ist. Und dann geht es auch um die Alkoholsucht des Vaters zum Beispiel und um Britneys Suche nach Aufmerksamkeit, seit sie eigentlich schon ein kleines Kind ist. Sie bekommt dann mit 9 Jahren ihren ersten Vertrag bei einer Talentagentur und dann geht's total schnell. Mit 12 ist sie im Mickey Mouse Club, mit 15 hat sie den ersten Plattenvertrag, ein erstes Album, mit 16 kommt der erste Videodreh, dann kommt die berühmte Beziehung zu Justin Timberlake und dann erfahren wir einfach ganz viel übers Showbusiness, über ihre Touren, über das Songwriting und auch über eine gewisse Erschöpfung, die sie währenddessen immer wieder erlebt. Und im letzten Drittel geht es dann einfach um ihre Vormundschaft, die ihr von 2008 bis 2021 auferlegt wurde. Und insgesamt kann man sagen, widmet sie das Buch vor allem ihren Fans. Das betont sie auch immer wieder. Und an der Stelle ist vielleicht auch noch zu erwähnen, dass sie es mit 3 GhostwriterInnen geschrieben hat. Und wir es ja auch in der deutschen Übersetzung gelesen haben. Und man das auch in dem Stil, der sich so durch dieses Buch durchzieht, auf jeden Fall immer wieder merkt.
Also der große Punkt an diesem Buch ist ja, dass sie nach dieser ganzen Zeit, in der sie unter dieser Vormundschaft stand, jetzt quasi die Chance hat, diese ganzen Geschichten aus ihrer Perspektive zu erzählen, auch diese ganzen Momente, die irgendwie medial, öffentlich groß besprochen wurden, vielleicht dann nochmal so ein bisschen zu ergänzen, was tatsächlich passiert ist. Aber nochmal vielleicht kurz zum Schreibstil. Du hast gerade schon gesagt, es gab 3 GhostwriterInnen und es ist eine deutsche Übersetzung. Wie war so für dich dein Leseerlebnis? Wie ging es dir mit dem Buch?
Ja, ich weiß nicht. Ganz ehrlich, ich finde, also an so einer Biografie, da erwarte ich nicht das große literarische Meisterwerk. Ich finde, man liest es, also es liest sich sehr, sehr schnell, man kommt total gut durch. Es ist jetzt es ist kein poetisches Meisterwerk, aber das habe ich auch gar nicht erwartet und darum bin ich damit, glaube ich, auch so sehr einverstanden eigentlich. Wie ging es dir?
Ja, also man erwartet jetzt vielleicht nicht so viel. Ich muss aber sagen, dass mich der Schreibstil während des Lesens immer mal wieder abgelenkt hat, weil es irgendwie, also ja, es ist chronologisch erzählt, aber die Gedanken, die da aufgeschrieben sind, die springen wahnsinnig hin und her.
Ja.
Und das Buch ist auch immer in extrem kurze Kapitel unterteilt und irgendwie habe ich mich die ganze Zeit gefragt, nach welchem Schema wurde hier gearbeitet, wie wurde das zusammengesetzt, weil es doch wirklich teilweise sehr diffus auf mich gewirkt hat. Das hat dem Leseerlebnis an sich jetzt keinen Abbruch getan, weil ich finde, das Buch liest sich locker weg, vielleicht auch, weil die Kapitel so kurz sind. Aber ja, also mir ist vor allem irgendwie aufgefallen, die Übersetzung, die merkt man.
Mhm.
Also es gibt teilweise so Eigenbegriffe, die immer mal anders übersetzt werden auch. Also teilweise auch so Redewendungen, die im Englischen total Sinn machen, auf Deutsch aber irgendwie nicht. Und das war schon ein bisschen komisch, aber hat natürlich nicht so viel damit zu tun, wie sie das Buch irgendwann mal geschrieben hat.
Ja, und ich finde gerade mit dem Hin- und Herspringen, da muss ich dir total zustimmen, weil irgendwie merkt man, oder ich habe das Gefühl, ich habe total gemerkt, dass es so eine Kollaborationsarbeit war, weil dann teilweise am Ende des Buches auch Sachen erwähnt wurden, wo dann gesagt wird, ja, und das war in meiner Kindheit total prägend oder so. Ich habe das aber in den Kapiteln davor, als es um die Kindheit ging, überhaupt nicht gelesen. Und was mich auch dann doch sehr gestört hat, waren teilweise Anekdoten, die einfach nicht zu Ende erzählt wurden oder wo ich einfach nicht verstanden habe, was will sie mir damit jetzt sagen? Dann erzählt sie irgendwie, sie waren in einem Tourbus und dann kamen Leute rein und sie hatte Angst und dann, ja, 2 Tage später hatte sie aber wieder einen Auftritt und alles war gut. Und ich war so, was soll ich mit dieser Story anfangen?
Ja, ich weiß total, was du meinst. Also manchmal fehlt der Kontext irgendwie und teilweise widerspricht sie sich dann schon auch. Und ich glaube, da wäre es aber auch nochmal interessant, genauer zu wissen, wie auch über welche Zeit dieses Buch genau entstanden ist. Was ich aber sonst vielleicht noch zu meinem Leseerlebnis sagen kann, ist, dass mich das trotz dieser leichten Schreibweise ziemlich mitgenommen hat.
Ja.
Also dieses Buch, ihre Geschichte, das hat wirklich eine extrem große Tragik. Und das bekommt man auf jeden Fall zu spüren, auch wenn es so sprunghaft geschrieben ist.
Ja, diese Tragik, damit beginnt es ja irgendwie auch schon ganz früh mit diesem Familienleben, wo sie auch über so transgenerationale Traumata spricht. Also wie auch irgendwie die Eltern von den Großeltern geprägt wurden, auch im negativen Sinne durch Gewalterfahrungen. Und wie sich das dann eigentlich auf sie und ihre Geschwister innerhalb der Familie weitererzählt. Und da haben wir auch ein Textbeispiel.
Ich war ein kleines Mädchen mit großen Träumen. Ich wollte ein Star werden wie Madonna, Dolly Parton oder Whitney Houston. Natürlich hatte ich auch bescheidenere Träume, aber es kam mir so vor, als seien diese noch schwieriger zu erreichen und zu hoch gesteckt, um sie laut auszusprechen. Ich möchte, dass Dad mit dem Trinken aufhört. Ich möchte, dass Mom mit dem Schreien aufhört. Ich möchte, dass es allen gut geht, doch in meiner Familie konnte jederzeit alles schiefgehen. Dagegen war ich machtlos. Wirklich unbesiegbar war ich nur während eines Auftritts. Als ich in Manhattan in einem Besprechungszimmer vor einer Frau stand, die meine Träume wahr werden lassen konnte, hatte ich zumindest eine Sache völlig unter Kontrolle.
Ja, ich finde an dieser Textstelle, da steckt total viel drin. Also ne, es geht ja irgendwie darum, ihr Vater ist Alkoholiker, ihre Eltern verstehen sich nicht gut, es ist irgendwie kein sicheres Zuhause. Und auch am Anfang des Buches geht es auch schon um ihren Großvater, wie der auch schon mehrfach seine Ehefrauen für verrückt erklären lassen hat, um sie dann irgendwie in die Psychiatrie zu stecken, was sich dann in ihrer Geschichte ja total wiederholt. Und es wird irgendwie klar, sie sucht nach irgendeiner Sicherheit, sie sucht nach irgendwas, was ihr das Gefühl von Kontrolle gibt und das ist am Ende einfach ihre Karriere. So, das kann sie, sie kann singen, sie kann tanzen und das ist irgendwie was, womit sie ihrer Familie durch Geld Sicherheit geben kann und dem sie dann so nachjagt und das, also sie hat natürlich Spaß daran, das muss sie immer wieder betonen, so dass sie das auch wollte, dass sie ihre Familie nicht dazu gedrängt hat, aber trotzdem spricht ja so viel dafür, dass sie eigentlich die ganze Zeit nach Anerkennung und nach Liebe irgendwie sucht.
Ja, ich glaube auch diese Suche nach Liebe zieht sich ja auch irgendwie total durch, weil wir dann ja ganz viel Einblick auch in ihre Beziehungen zu Männern bekommen, in ihre Beziehung auch zu ihren Kindern dann später und dieser Verlust von irgendwie Privatheit, da habe ich das Gefühl, das versucht sie jetzt mit diesem Buch auch so ein bisschen zurückzuerobern, indem sie quasi diese berühmten Momente aus ihrer Karriere, die man kennt, jetzt endlich aus ihrer Perspektive erzählen kann oder zumindest genau einen anderen Blickwinkel darauf schaffen kann, wie es ihr damit ergangen ist.
Total, also ich finde, das Buch ist in der Hinsicht auch eine totale Selbstermächtigung für sie natürlich und wenn sie dann erzählt über das, was ihr passiert ist und genau über diese großen Skandale eben auch und man bekommt ihren Kontext, dann sehen diese Momente auf einmal ganz anders aus. Was ja auch total spannend ist, irgendwie zu sehen, wie doll die Öffentlichkeit irgendwie darüber bestimmt hat, wie sie gerade wahrgenommen wird und was ihr irgendwie zugestanden wird oder nicht. Es gibt zum Beispiel ja diesen einen ganz großen Moment, wo sie diesen Mental Breakdown hat und dann rasiert sie sich die Haare ab in einem Friseursalon und die Paparazzis stehen alle draußen und fotografieren sie. Und der Hintergrund davon ist eigentlich total schlimm, weil ihr Mann sie irgendwie sitzen lässt mit 2 Babys und sie ist komplett am Ende, wird überall verfolgt, hat überhaupt keine Kontrolle mehr und kämpft aber irgendwie so darum, dass endlich mal alle sie in Ruhe lassen. Und dann greift sie am Ende zu diesem Rasierapparat, um zu sagen, ey, das ist irgendwie gerade das Einzige, was ich machen kann, um mich selbst zu bestimmen. Da haben wir ja auch ein Zitat noch, das können wir uns mal ganz kurz anhören.
Meine langen Haare waren ein wichtiger Teil von dem, was die Leute an mir mochten. Das war mir klar. Viele Männer fanden lange Haare hot. Mir den Kopf kahl zu scheren, war eine Möglichkeit, aller Welt zu sagen, fuck you. Ich soll für euch hübsch sein, fuck you. Ich soll euch zuliebe ein guter Mensch sein, fuck you. Ich soll euer Traumgirl sein, fuck you.
Vor allem, ich kannte diese Szene ganz lange vor allem aus einem Meme, wo dann ein Bild von ihr mit den abrasierten Haaren zu sehen war. Sie super fertig und darüber nur sowas wie, wenn Britney 2007 überlebt hat, dann schaffst du auch diesen Tag oder so. Also es wurde ja auch einfach so, ja, krass verwertet dann in allen möglichen Kontexten, aber nie wurde dazu gesagt, warum sie das gemacht hat. Und dass es eben nicht nur irgendwie ein Schrei nach Aufmerksamkeit war, sondern eine totale Verzweiflungstat eigentlich.
Ja, ich finde es wichtig, also ich finde es irgendwie gut, dass du das mit diesem Meme gerade nochmal sagst, weil gerade dieses Wort Überleben, das beschreibt eigentlich so gut, was ihre Geschichte bedeutet irgendwie. Weil man liest dieses Buch und es passiert so viel. Am Anfang geht es um ihre Karriere und sie ist so, oh mein Gott, das war alles so aufregend, das ist alles so cool und ich habe endlich die Chance gehabt, irgendwie Musik zu machen und zu tanzen, so viel ich will und es macht so Spaß. Und dann geht es aber eben so viel um diese ganzen schlimmen Dinge, die ihr passiert sind und diese ganzen Menschen, die ja auch Schlechtes wollten. Und man denkt sich so, es ist ein Wunder, dass diese Frau das überlebt hat.
Ja.
Also gerade, was die Männer in ihrem Leben mit ihr gemacht haben, und damit meine ich nicht nur ihren Vater, sondern eben vorher auch zum Beispiel Justin Timberlake oder Kevin Federline, ihr Ex-Mann, mit dem sie eben auch die zwei Söhne hat. Das ist unfassbar schrecklich und am Ende wird trotzdem immer sie in der Öffentlichkeit als die Schuldige gesehen und als die schlechte Frau.
Was natürlich auch einfach ein ganz gängiges Narrativ ist. Also das wird ja auch im Buch total verhandelt und das betont sie auch so häufig. Ich glaube, da liegt ihr wirklich sehr, sehr viel dran, dass sie immer wieder sagt, in Hollywood werden Männer anders behandelt. Und das ist jetzt keine neue feministische Erkenntnis, aber ich verstehe, warum es im Buch immer wieder vorkommt. Und da finde ich es dann auch total spannend, wenn sie eben aus dieser Beziehung mit Justin Timberlake ganz, ganz viel erzählt nochmal, wie es ihr auch nach der Trennung zum Beispiel ging, dass sie eigentlich in einem krassen Schockzustand war, aber weiter auf Tour gehen musste und weiter Platten machen musste und eigentlich eine Pause gebraucht hätte und sich auch eine Pause gewünscht hätte oder eine Auszeit oder irgendwie Zeit, um diese Trennung zu verarbeiten, die öffentlich ausgeschlachtet wurde.
Genau, und dann er im Kontrast nach dieser Trennung ist irgendwie auf dem Hoch seiner Karriere. Alle lieben ihn und sie sitzt zu Hause und kann eigentlich nicht mehr. Und er hat diese Trennung ja auch genutzt irgendwie für sich und seine Karriere, ne?
Ja.
Cry Me a River, so, wir alle kennen den Song. Im Musikvideo wird es so dargestellt, als wäre Britney ihm fremdgegangen. Sie sagt, es ist genau andersrum. Sie erzählt auch von einer Abtreibung, die sie machen musste, weil sie von ihm schwanger war. Und
er das Kind nicht wollte.
Und er das Kind nicht wollte. Und sie ist zwischen all dem und alle behaupten wieder irgendwas über sie. Und niemand steht ihr irgendwie bei. Und vielleicht können wir da auch ganz kurz nochmal in eine Textstelle reinhören.
Aber natürlich hat Hollywood Männern schon immer viel größere Freiheiten zugestanden als Frauen. Und ich weiß auch, dass Männer sogar dazu ermuntert werden, allen möglichen Mist über Frauen zu erzählen, nur um berühmt und mächtig zu werden. Trotzdem war ich niedergeschmettert. Der Gedanke daran, wie ich ihn betrogen hatte, verschaffte Justins Album einen existenziellen Twist. Ein Ziel, es einer untreuen Frau heimzuzahlen.
Genau, also wir haben ja auch im Zitat gehört, es geht immer wieder um dieses Ungleichgewicht einfach davon, wie sie behandelt wird von den Medien, von der Öffentlichkeit, von der Musikbranche allgemein im Gegensatz zu Männern. Und trotzdem habe ich an der Stelle, glaube ich, schon auch ein bisschen die Kritik, dass sie immer wieder, also ich verstehe, dass das Buch auch eine Selbstermächtigung ist, wie du gesagt hast. Und das ist auch total legitim und das finde ich auch total wichtig, dass es das für sie ist. Trotzdem gibt es immer wieder auch so feministische oder vermeintlich feministische Statements, die mich dann eher ein bisschen irritiert haben oder die ich kritisieren würde, weil sie doch auch immer wieder dabei sehr pauschalisiert. Und dann kommt so ein kleiner feministischer Abschlag von wegen, wie Frauen in Beziehungen sein wollen oder so, was glaube ich eigentlich auch selbstermächtigend gemeint ist, wo ich aber so denke, entweder ich habe es schon tausendmal gehört und es ist irgendwie kein neuer Take oder es ist auch irgendwie eine veraltete Sichtweise oder es wirkt so ein bisschen so reingequetscht noch.
Ich weiß total, was du meinst. Mir ging das auch so, dass ich manchmal so dachte so, naja, ob man da jetzt vielleicht auch Sachen einfach wieder so dreht, dass, naja, dass sie gut dasteht. Das, also ich habe ein ganz großes Problem damit, selber diesen Gedanken überhaupt zu haben, weil ich so denke, ich will ihr ja eigentlich erstmal nur den Raum geben, dass sie eben auch mal was dazu sagen darf. Und gleichzeitig gibt es halt immer auch für jede Sache, die sie vielleicht gemacht hat, die man objektiv nicht gut findet, irgendeine Begründung von ihr. Und das ist so der Punkt, wo ich mir dann so denke, so, ich möchte ihr so gerne glauben, aber gerade ist für mich alles ein bisschen zu, sie ist immer die Gute und sie kann immer nichts dafür.
Mhm.
Und das ist auf jeden Fall was, womit ich auch so ein bisschen Probleme hatte oder gehadert habe beim Lesen, weil das gleicht natürlich überhaupt nicht aus, was ihr angetan wurde.
Ja.
Also wir reden gleich noch über die Vormundschaft vor allem, aber trotzdem ist sie ein bisschen zu sehr der Engel im Buch, was glaube ich nicht ganz aufgeht.
Ja, und was auch nicht aufgeht, ist, dass sie dann, oder für mich zumindest nicht funktioniert hat, ist, dass sie dann am Ende vom Buch sagt, sie möchte mit diesem Buch auch andere Menschen inspirieren und damit ihren Fans danken und sie möchte vor allem nicht als Opfer gesehen werden. Aber ich weiß nicht, ob das funktioniert, weil ich finde davor, wenn sie erzählt, wie sie behandelt wurde und alles, und ich meine das gar nicht abwertend, aber ich habe schon das Gefühl, dass sie da manchmal als Opfer dargestellt wird. Meiner Meinung nach zu Recht, weil sie wirklich unglaublich schlecht behandelt wurde, also absolut gewaltvoll und fürchterlich und es da auch total, ja, irgendwie in Ordnung sein muss, darunter zu leiden, und das tut sie ja auch oder das hat sie auch offensichtlich. Und dann am Ende aber zu sagen so, ich war während all dieser Zeit kein Opfer, das funktioniert für mich nicht so richtig. Ich verstehe, dass sie sagt, jetzt will ich keins mehr sein und jetzt will ich wieder ich sein können und das machen, worauf ich Lust habe, aber es waren einfach super krasse Jahre. Und vielleicht ist es so ein bisschen so dieses Spiel mit den Sachen, dass sie den Leuten auch irgendwie vergeben will oder in ihrem Glauben, den sie auch immer wieder betont, so nicht nachtragend sein will, sondern damit jetzt genau abschließen will.
Wenn wir über das Vergeben sprechen, müssen wir vielleicht erstmal darüber sprechen, was dir das große Thema ist, was vergeben werden soll. Und zwar die Familie und die Vormundschaft. Aber bevor wir auf die Vormundschaft näher eingehen, hören wir uns noch mal ein kleines Erklärstück an, was diese ganze Geschichte kurz einordnet.
Wenn Eltern nicht in der Lage sind, ihren elterlichen Pflichten nachzukommen, wird ein Vormund für ihr Kind bestellt. Dieser hat die Verantwortung, für das Wohl des Kindes zu sorgen. Dazu gehört auch, Entscheidungen im besten Interesse des sogenannten Mündels zu treffen. Eine Vormundschaft für Erwachsene gibt es in Deutschland seit 1992 nicht mehr. Wenn eine volljährige Person nicht in der Lage ist, sich um die eigenen Angelegenheiten zu kümmern, wird stattdessen eine rechtliche Betreuung angeordnet. In den USA kann eine Vormundschaft auch für Erwachsene eingerichtet werden. Der Vormund übernimmt dann die Verantwortung für die persönlichen, finanziellen und/oder medizinischen Angelegenheiten der betroffenen Person. Je nach Bundesstaat gelten unterschiedliche Regelungen, was die Rechte und Pflichten des Vormunds betrifft. Ziel einer Vormundschaft ist letztendlich, im besten Interesse des betroffenen Mündels zu handeln.
Genau, das ist so ein bisschen der rechtliche Hintergrund. Am Fall von Britney sehen wir aber, dass es so überhaupt nicht funktioniert hat. Da wurde, genau, also wirklich quasi von heute auf morgen wurde ihr ein Vormund bestellt, ohne dass sie irgendein Mitspracherecht hatte, und dieser Vormund war ihr Vater.
Zu dem sie zu diesem Zeitpunkt ja eigentlich kaum Kontakt hat.
Ja.
Das ist ja auch das Merkwürdige. Also sie erzählt es so, wirklich, als wäre das von heute auf morgen gekommen. Sie selber kann überhaupt nicht verstehen, wie es so weit kommen konnte. Sie hat aus ihrer Perspektive einfach nur ihr Leben gelebt, hatte einfach mal keinen Bock auf große Shows und eher da Bock darauf, mit ihrem Lover durch die Welt zu fahren.
Hatte aber auch währenddessen ja schon ihre beiden Kinder, um die sie sich aber auch total gekümmert hat. Also die wurden überhaupt nicht vernachlässigt oder irgendwas, wie das von den Medien ja häufig dargestellt wurde.
Genau, also zumindest erzählt sie das so.
Ja.
Wie gesagt, wir können natürlich nicht wissen, wo die komplette Wahrheit liegt, aber so wie sie das erzählt, wird sie dann von ihrer Familie auf einmal ins Strandhaus bestellt und auf einmal ist da ein SWAT-Team von PolizistInnen. Und sie wird irgendwie gegen ihren Willen in eine Klinik gesteckt, auf Entzug, obwohl sie sagt, sie sei nie abhängig gewesen. Und von heute auf morgen ist ihr komplettes Leben, liegt in den Händen ihres Vaters, der sie und ihre gesamte Familie traumatisiert und missbraucht hat. Und auf einmal steht ihre Familie geschlossen gegen sie. Und das ist wirklich also der Höhepunkt dieses gesamten Kontrollverlustes.
Das hat mich auch total mitgenommen, wie sie es dargestellt hat. Und dann, und das finde ich ganz bezeichnend, wurde Britney auch immer gesagt, sie darf sich keinen eigenen Anwalt nehmen. Das heißt, sie musste sich den Anwalt nehmen, den der Vater ihr irgendwie gegeben hat. Entsprechend hatte sie überhaupt keine Möglichkeit, da irgendwie gegen anzukommen, weil der Anwalt natürlich nicht in ihrem besten Interesse gehandelt hat. Und dann steckte sie da einfach drin. Und sie beschreibt ja auch der Grund, weshalb sie sich da nicht von Anfang an gegen gewehrt hat, war, dass sie einfach Angst hatte, dass ihr dann noch mehr Beschränkungen auferlegt werden, dass sie dann ihre Kinder gar nicht mehr sehen darf, dass sie dachte, wenn ich hier jetzt einfach kurz mitspiele, ein paar Wochen, ein paar Monate, dann wird das alles wieder fallen, dann komme ich da wieder raus. Ich muss nur zeigen, dass ich mich benehmen kann. Und es tut sie, aber es endet einfach nicht.
Sie hat ja auch sonst niemanden, mit dem sie reden kann. Nicht nur wird sie von vorne bis hinten kontrolliert, ihr Essen, wann sie auf Toilette geht, welche Nahrungsergänzungsmittel sie nehmen darf und wann nicht, ihr Haus war verwanzt, alle haben ihre Nachrichten mitgelesen, sondern sie wird ja komplett isoliert. Und egal, wo sie ist, bei Auftritten oder zu Hause oder wo auch immer, niemand redet mit ihr, niemand hört ihr zu und sie wird krank gemacht, sie wird zwangsmedikamentiert und gleichzeitig spielt sie Welttournees und muss neue Alben aufnehmen. Dazu haben wir auch nochmal eine Textstelle, da können wir mal ganz kurz reinhören.
Na toll, dachte ich. Ich darf wieder arbeiten, als wäre überhaupt nichts passiert. Da bin ich angeblich zu krank, um selbst darüber zu entscheiden, mit wem ich zusammen sein will, aber gesund genug, um im Fernsehen, in Sitcoms und Morgenmagazinen aufzutreten, um jede Woche in einem anderen Erdteil vor zigtausend Menschen zu performen. Von diesem Zeitpunkt an gab es keinen Zweifel mehr, dass ich für ihn nur aus einem einzigen Grund auf dieser Welt war, um jede Menge Geld zu verdienen.
Genau, also um dieses Leben unter der Vormundschaft geht es ja dann auch wirklich im letzten Drittel des Buches und es ist so intensiv und das habe ich auch wirklich, also ich hatte davon gehört von der Vormundschaft und es gab ja auch Dokumentationen und so darüber, aber dass es so krass war, das war mir nicht klar. Oder das kann man sich auch, glaube ich, einfach nicht vorstellen, wie das ist.
Man kann sich vor allem nicht vorstellen, dass das legal möglich ist.
Ja.
Also dass sie wirklich 13 Jahre gebraucht hat, um diese Vormundschaft schließlich zu beenden, dass keiner aus ihrer Familie ihr geholfen hat. So, das ist wirklich, das ist so schlimm.
Mhm.
Im Endeffekt nimmt es ja irgendwie halbwegs ein gutes Ende, weil sie irgendwann in einer Klinik von einer Krankenschwester eine Talkrunde gezeigt bekommt von der Free Britney-Bewegung und das ihr im Endeffekt die Kraft gibt, sich wirklich zu wehren, sich einen ordentlichen Anwalt zu holen, der ihr hilft. Sie schildert auch die Situation, als sie dann ihre Aussage bei der zuständigen Richterin macht und nach 13 Jahren das erste Mal jemand sagt, ich glaube ihnen, sie sind wahnsinnig mutig und ich helfe ihnen. Und es hat mich so mitgenommen, weil ich dachte, boah, das ist so schlimm.
Ja, ich hatte richtig Gänsehaut.
Ja, und so im Endeffekt, sie ist dann irgendwie raus, sie bricht den Kontakt zu ihrer Familie ab und trotzdem spricht sie nach all dieser Zeit irgendwie noch so, also im Buch klingt es so, als wäre sie irgendwie jetzt bei sich und genau, was du auch schon gesagt hast, sie will verzeihen, sie will irgendwie abschließen und das ist dann irgendwie auch das Ende vom Buch.
Ja, und dann kommt noch so eine Passage, wo sie sagt, sie denkt jetzt an ihre Familie und fragt sich nicht, ob die nicht manchmal auch ein schlechtes Gewissen haben oder so. Wo ich mir schon auch denke, okay, sie schreibt dieses Buch irgendwie vielleicht auch, um auch ihrer Familie zu zeigen, wie es ihr mit dieser ganzen Sache ergangen ist. Weil, also offensichtlich, dass sie jetzt freigekommen ist, ist gerade 2 Jahre her, das kann ein Mensch noch nicht verarbeitet haben. Und ich finde, das merkt man gerade dem Ende auch an, dass sie dann auch sagt, die Vormundschaft ist vorüber, ich bin frei. Und dann geht es aber gar nicht darum, wie es ihr dann ging in dem Moment, sondern dann wird berichtet, dann war sie erstmal im Urlaub oder so. Wo ich mich aber frage, gerade sind 18 Jahre deines Lebens quasi zu Ende gegangen und jetzt kommt ein neuer Abschnitt. Und wie geht es dir damit? Jetzt hast du in diesem Buch die Möglichkeit, das zu sagen, aber ich glaube, sie ist noch gar nicht an dem Punkt, das sagen zu können.
Im Endeffekt, keiner weiß, wie es ihr jetzt wirklich geht. Das ist auch so, man bleibt zurück mit dieser ganzen Tragik und weiß nur so, ah ja, sie war jetzt im Urlaub und sie hat jetzt einen Hund und naja, okay, das ist es jetzt.
Ja.
Aber ich meine, wenn das für sie das ist, was sie bis jetzt erzählen kann, ist es ja fein. Und ich glaube, das Buch tut seinen Job ja offensichtlich.
Ja, auf jeden Fall.
Wenn ich dich jetzt fragen sollte, ob man dieses Buch lesen soll, oder weiß ich nicht, würdest du da eine Empfehlung aussprechen? Kannst du dazu irgendwas sagen?
Ich glaube, für Menschen, die gerne sich so Biografien, Memoiren durchlesen und irgendwie was über den Hintergrund von so Celebrities erfahren wollen, da ist das ein gutes Buch für. Man braucht nicht viel Vorwissen über Britney. Ich finde, es ist spannend, wie so dieses Showbiz aus ihrer Sicht auch beschrieben wird. Und ja, ich glaube, man bekommt eine sehr, sehr gute Einsicht in ja auch die Gewalt, die sie einfach erfahren hat. Ich glaube, ich kann es nicht jedem empfehlen, aber Leute, die daran Interesse haben, die können total gut dieses Buch lesen und man hat irgendwie auch eine gute Zeit damit.
Also ja, ich würde auch sagen, es ist irgendwie ein Buch, das sich leicht liest und man erfährt viel über ihr Leben. Man darf da, glaube ich, doch so ein bisschen den kritischen Blick nicht vergessen, aber gerade aus popkultureller Perspektive auch eben um dieses ganze Thema Medien, wie wird berichtet, über wen und welche Macht hat das Ganze auch, irgendwie auch aufzumachen oder zu ergänzen oder wie auch immer. Es ist für sie auf jeden Fall, glaube ich, ein großer Schritt und ein sehr, sehr wichtiger Schritt gewesen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ob es dann in Zukunft nochmal irgendwie ein Buch geben wird, wo wir dann vielleicht erfahren, wie das Leben nach der Vormundschaft aussieht.
Oder ein Album,
wobei sie ja gesagt hat, sie zieht sich erstmal ein bisschen zurück, ja. Sei ihr auch wirklich gegönnt nach all dieser Zeit. Aber ich glaube, man darf auch nicht unterschätzen, dass es wirklich ein heftiges Buch ist und dass es auch Stellen gibt, mit denen es einem potenziell nicht so gut geht.
Auf jeden Fall.
Damit sind wir auch schon wieder am Ende von dieser Folge Gretchen liest. Wenn ihr Lust habt, The Woman in Me von Britney Spears selbst zu lesen, das Buch ist im Penguin Verlag erschienen und kostet 25 Euro. Damit verabschieden wir uns. Ich danke erstmal dir, Elske, für das Gespräch.
Danke, Clara.
Außerdem danke ich Annika Zegowitz für die Produktion. Mein Name ist Clara Haferkamp. Bis bald.